Servus und herzlich willkommen zur 7. Folge des Munich Startup Podcast. Mein Name ist Maximilian Feigl, Redakteur bei Munich Startup.
Ja, hallo, und mein Name ist Anton Klatt und ich bin Redakteur bei Grip, das Motormagazin.
Ja, Anton, servus und schön, dass du da bist. Für alle, die sich wundern, was denn hier jetzt los ist. Helen ist gerade noch im Urlaub und weil wir heute über das Thema E-Mobility sprechen wollen, habe ich mir einfach mal tatkräftige Verstärkung geholt. Anton, erzähl uns doch bitte mal kurz genauer, was du machst.
Also ich bin Redakteur bei Grip, das Motormagazin. Das ist eine Autosendung auf RTL 2 und da bin ich schon seit ein paar Jahren dabei, seit 2016, und seit 2018 bin ich leitender Redakteur für den Online-Bereich und produziere Filmchen für YouTube noch on top. Bin aber auch ab und zu trotzdem noch fürs Fernsehen zur Verfügung. Also wir testen Autos, wir fahren quer durch die Welt und wir machen viel Quatsch damit.
Anton, erklär uns doch bitte nochmal kurz, was genau deine Aufgaben sind bei Grip als Redakteur.
Als Redakteur begleitet man einen Film von A bis Z. Man konzipiert ihn, man überlegt sich was zu bestimmten Autos. Dann, nachdem das alles abgesegnet wurde, kann man es dann drehen, umsetzen. Vor Ort habe ich eine Art Regietätigkeit. Ich habe einen Moderator, ich habe einen Kameramann, einen Tonmann. Die machen das alles. Und dann muss ich hinterher das Ganze zu einer schönen Story zusammenschneiden.
Und kommst du dann auch selber dazu, die Autos mal Probe zu fahren? Oder liegt das dann alles bei den Moderatoren?
Vor der Kamera fahren immer die Moderatoren, weil das sind ausgebildete Rennfahrer oder halt wirklich Profis auf ihrem Gebiet. Und natürlich ist es halt auch das ist es ja, warum wir den Job machen. Es sind alle natürlich Autofans bei uns, Autofreaks. Und da freut sich jeder, dass man halt ein Auto fahren kann. Zuletzt hatten wir einen Audi RS5 da und einen AMG C63S. Und das macht natürlich Spaß, wenn man damit ein bisschen rumfahren kann. Gehört natürlich dazu, weil man wissen muss, wie das Navi funktioniert und wo man Gas gibt.
Finde ich gut, dass du da bist, denn ich bin ja nicht so der Automensch und kenne mich da im Allgemeinen nicht so aus. Dafür kenne ich die Münchner Startups ein bisschen besser. Ich glaube, dass wir das ganz gut mit einer schönen Synergie hinkriegen, uns den E-Automarkt und den E-Mobility-Bereich in München ein bisschen genauer anzuschauen. Fangen wir aber nochmal an, indem wir nochmal zu Grip genauer schauen, nachdem ihr die große Erfahrung habt mit den Autos. Seit wann ungefähr habt ihr denn Elektroautos überhaupt schon auf dem Schirm oder ist das noch für ein neues Thema für euch?
Elektroautos sind dann schon in die Sendung gekommen, als sie schon recht frisch waren. Natürlich ist es jetzt mit den Jahren noch mehr geworden. Wir haben im Endeffekt jetzt auch eine feste Formatierung für E-Autos mit einem festen Moderator, dem Alexander Bangula, der auch bei YouTube seinen eigenen Channel schon betreibt. Also wir hatten früher teilweise immer die Autos in Einzeltests behandelt oder halt auch in Reichweitentests, weil das natürlich am meisten polarisiert. Wie weit kommt man mit den Dingern? Teilweise halt auch im Vergleich Elektroauto gegen Wasserstoffauto oder wie weit kommt man mit 20 Euro, wenn man das Auto nur für 20 Euro tankt. Aber mittlerweile auch als eigene feste Rubrik bei uns bei Grip, wo auch feste Themen behandelt werden, wie eben Reichweite, Laden, Optik, Performance und alles, was so dazu gehört.
Also, wenn ihr dann so ein Elektroauto testet, hast du ja gerade schon gesagt, dass ihr dann eigene Kategorien habt. Das unterscheidet sich dann auch von einem, sag mal, gewöhnlichen Test von einem Benziner oder Diesel?
Nicht unbedingt. Also das großes Thema, die Reichweite, ist, glaube ich, für alle, die sich sowas überlegen, auch zu kaufen. Aber ich muss immer da sagen, ich steige in Ford Mustang mit dem V8 und wenn du dort auf Start drückst und du zeigst dir die Restreichweite an, dann steht da auch nur 350 Kilometer. Der Unterschied ist natürlich das Laden und ja, diese spezifischen Themen behandeln wir da schon, aber man kann auch ein Porsche Taycan, was ein Performance-Fahrzeug ist, natürlich auch so mitnehmen, hernehmen und damit einfach rein einen Performance-Test oder Rennstreckentest machen.
Jetzt, wo du gerade die Reichweite ansprichst, ich habe da ja im Vorfeld ein paar Zahlen rausgesucht. Die Reichweite ist ja bei den Elektroautos bekanntermaßen nicht so hoch wie bei einem normalen Verbrenner. Aber auch da hat man die große Schwankung. Was ich gefunden habe, ist, die liegt so bei den kleineren, günstigeren Modellen meistens so um die 100 Kilometer. Aber die höheren Reichweiten, maximal, was ich da gefunden habe, war das Model 3 von Tesla. Der kommt 450 Kilometer weit. ist ja jetzt aus meiner Sicht, ich bin jetzt einfach mal als wenig Fahrer so dreist und sage, aus meiner Sicht ist das ja eigentlich vollkommen ausreichend, weil recht viel weiter fährt man ja eher selten.
Ja, für die meisten ist es tatsächlich so ein psychologisches Problem. Also, weil, ja, was fährst du denn? Ich meine, wenn man pendelt, sind es eben diese 60 Kilometer. Wenn man es klug anstellt, kann man sogar das Auto dann einfach in der Arbeit laden. Mittlerweile sind sie auch schon dabei, dass Plug-in-Hybride jetzt gesetzlich so weit im Vorteil sind, dass man sich eine Flotte damit anschafft und dann halt eigentlich den Arbeitsweg elektrisch fahren kann. Die Reichweite wird ja immer in diesem WLTP-Zyklus gemessen, was ja mittlerweile auch in der echten Welt getestet wird, aber halt auch nur unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, es sind immer noch, auch wie bei den Benzinern mit den Verbräuchen, dass die Autos dann irgendwie 3 Liter verbrauchen, kriegst du nicht hin. Genauso wirst du mit dem Tesla dich super anstrengen müssen, um eben diese angegebenen 400, 450 Kilometer hinzukriegen.
Jetzt hast du ja gesagt, dass es auch so eine psychologische Sache ist. Wie schaut es denn aus, wenn ihr in der Sendung Beiträge zu E-Autos habt? Kriegt ihr da Feedback dazu von eurer Community? Und wenn ja, wie sieht das aus?
Also tatsächlich sind beim Elektro-Thema einfach nochmal die Leute anders drauf. Natürlich sind die klassischen Grip-Fans auch alle gaskrank. Alles mit 800 PS aufwärts ist super und Elektroautos stinken. Aber mittlerweile muss man auch sagen, dass sich die Leute ein bisschen geöffnet haben und teilweise sind natürlich die E-Auto-Fans ja sogar nicht nerdiger, sondern einfach penibler und wissen noch sehr viel mehr. Die wollen eher mehr Hintergrundwissen haben, während unser klassisches Grip natürlich auch Unterhaltung ist, Reifenqualm und.
Ja, dann schauen wir noch mal auf die E-Autos, die aus München kommen, von unseren Startups hier. Das erste ist ja in der Community ganz gut bekannt, weil es immer wieder große Wellen schlägt. Wir hatten es auch schon in Folge 5 genauer vorgestellt, das Startup. Ich rede natürlich von Sono Motors. Für alle, die jetzt ein bisschen mehr über das Startup selbst erfahren möchten, würde ich vorschlagen, dass ihr einfach noch mal in die Folge 5 reinhört. Ansonsten einfach nur noch mal kurz zur Zusammenfassung. Sono Motors baut den Sion. Das ist ein mit Solarzellen ausgestattetes E-Fahrzeug, E-Auto, und durch diese Solarzellen wird er bei schönem Wetter im Idealfall aufgeladen, während er fährt. Das soll die Reichweite nochmal um extra 34 Kilometer pro Tag erhöhen. Hängt natürlich höchstwahrscheinlich von den Begebenheiten ab. Das ist jetzt die Angabe des Herstellers, wie du schon gesagt hast. Fluktuiert ein bisschen. Ansonsten gehört bei Sono noch dazu, dass sie ein Sharing-Konzept mitentwickeln. Die Idee dahinter ist nicht nur, sie wollen nicht nur dieses E-Auto bauen, sondern auch mit einer Plattform dafür sorgen, dass die Leute, die das aus umwelttechnischen Gründen kaufen, dann auch leichter mit anderen teilen können, beziehungsweise sich bei anderen mit reinsetzen können, wenn da der Bedarf besteht. Sie haben Anfang des Jahres in einer Crowdfunding-Kampagne 50 Millionen Euro eingesammelt und sind jetzt gerade dabei, die Geschichte mit der Produktion zu finalisieren. Die soll in Schweden stattfinden, in einem ehemaligen Saab-Werk. Start ist angepeilt für den Herbst 2021. Die ersten Fahrzeuge sollen dann Anfang 2022 ausgeliefert werden. Anton, hast du mit dem Sion schon irgendwelche Erfahrungen machen können?
Ja, tatsächlich, Sono Motors ist auch für mich ein Begriff. Ich finde ja, dass sie ein paar ulkige Ideen haben. Zum Beispiel, dass sie ein Luftfiltersystem aus Moos im Auto verbaut haben. Oder eben mit dieser, ich nenne es mal Solarkarosserie. Das ist ganz geil. Was auch noch lustig ist, dass du die untereinander zusammenstecken kannst, dass das eine Auto das andere lädt. Also viele kleine gute Ideen. Da muss ich aber wiederum ansetzen, seit 2015 existiert schon dieses Auto, zumindest im Internet. Und jetzt konnte man das sogar noch hier ein bisschen fahren, meines Wissens, aber halt den Prototypen. Und natürlich für unsere Sendung etwas zu wenig, um es einfach nur zu bewegen. Wir müssen ja halt schon da mit einem Serienfahrzeug testen. Wir müssen da schon ein Serienfahrzeug testen. Nichtsdestotrotz, eines von vielen dieser Startups, von denen man schon länger was gehört hat, dann lange nichts mehr, aber gute Idee. Und ich glaube, dadurch, dass sie so klein sind, können sie eben diese kleinen, klugen Ideen eher umsetzen als der VW-Konzern oder sowas.
Das auch, aber ich glaube, dass man gerade im Automobilbereich bei den Startups, die stehen ja nochmal vor ganz anderen Herausforderungen als gewöhnliche Startups. Ich sage es mal so, wenn man den Begriff Startup hört, denkt man ja meistens erstmal an digitale Geschäftskonzepte, die entwickeln eine App oder eine Plattform und sowas. Und die lässt sich natürlich viel schneller skalieren, wenn man jetzt ein physisches Produkt herstellt. Gerade ein Auto zum Beispiel, du kannst ja nicht einzeln in der Garage zusammenschrauben und dann verkaufen. Das wird so nichts. Das heißt, da wirklich in die Produktion zu kommen, ist deutlich kapitalintensiver und dauert auch länger. Und dann hast du natürlich gerade in Deutschland mit Autos ja noch einen riesen Rattenschwanz an Zulassungen hinten dran, die, glaube ich, einem neuen Autohersteller wie jetzt eben Sono Motors sicher noch zusätzlich Zeit rauben würden.
Genau, ja klar. Ich meine, die müssen zum Beispiel Crashtests überstehen bis zu einem gewissen Grad oder halt einfach ja ein Auto bauen. Das ist nicht so einfach. Das ist tatsächlich, das fängt beim kleinsten Knopf an. Wo kriegst du den her? Stelle ich den selber her oder bediene ich mich vielleicht doch vom VW-Regal oder sonst wo? Und ja, also ich kann das komplett nachvollziehen, dass das alles nicht so einfach ist. Ich muss aber wiederum sagen, ich habe schon von vielen Luftschlössern in Anführungsstrichen gehört oder halt von vielen Fahrzeugen mit guten Ansätzen, wo bis jetzt aber ich noch kein fahrendes Fahrzeug gesehen habe.
Ja, das wird sich dann ja spätestens 2022 entscheiden, hoffe ich mal, auch im Sinne von Sono. Schauen wir mal weiter, denn auch wenn man am meisten über Sono hört, gibt es noch andere Startups in München, die Autos herstellen. Als nächstes auf der Liste hätte ich hier Evum, die das A-Car oder A-Car produzieren. Die sind tatsächlich auch schon ein Stück weiter als Sono. Worum geht's hier genau? Das A-Car ist ein elektrisch betriebener Pickup. Entwickelt wurde das Ganze an der TUM. Den ersten Prototypen gab es auch schon 2016. Das Startup Evum wurde dann 2017 aus der Uni herausgegründet. Geführt ist das Ganze von zwei Ingenieuren, Sascha Koberstedt und Martin Scholtes. Und die Zielgruppe von Evum war ursprünglich, ging es ihnen darum, für abgelegene Gegenden mit schlechter Infrastruktur, sie hatten da besonders Afrika im Kopf, ein vernünftiges elektrisch betriebenes Allzweck-Nutzfahrzeug zu designen. Sie haben sich jetzt aber im Laufe der Jahre etwas umorientiert. Sie haben jetzt den Fokus von Afrika nicht weggenommen, aber sie haben noch hinzugenommen den städtischen, industriellen, landwirtschaftlichen Teil und auch ein bisschen Tourismus. Das Spannende am A-Car ist das, dass es mit einem zumindest modularen Ansatz produziert wird. Man kann auf die Laderampe verschiedene Module bauen und je nachdem, welches Modul man dann da drauf hat, kann man dann eben verschiedene Sachen damit machen, sei es jetzt im Winter Streu ausfahren oder Touristen durch die Gegend kutschieren. Dabei ist auch eine Steckdose integriert mit einem 230-Volt-Anschluss, damit man Arbeitsgeräte direkt anschließen kann. Angetrieben wird das Ganze von zwei Motoren, sodass es einen permanenten Allradantrieb geben soll. Hier wird die Reichweite eben bis 100 Kilometer angegeben, plus minus. Aber jetzt zum Beispiel im städtischen Umfeld, wenn ich hier an München hier denke, die da mit ihren Fahrzeugen unterwegs sind, glaube ich, wären 100 Kilometer kein Problem, bis sie wieder ein Docking Bay sind. Und wie schon gesagt, die sind schon etwas weiter. Deren Produktion hätte eigentlich schon starten sollen in Q2 dieses Jahres. Die haben ihre Fabrik in Niederbayern stehen. Aber dann kam ja bekanntlich Corona dazwischen. Jetzt ist ihr neuer Zeitplan, dass sie Q4 anfangen wollen zu produzieren. Auf der Webseite von Evum kann man das Auto bereits vorbestellen. Und damit sie wieder auf ihren Ansatz mit Afrika zurückkommen, haben sie auch geplant, ab 2022 vor Ort in den Entwicklungsländern anzufangen zu produzieren, weil da eben bei Evum diese Philosophie dahinter steht, das Ganze nachhaltiger zu machen und auch der lokalen Industrie zugutekommen zu lassen, die man dort produziert. Noch kurz zur Finanzierung. Im Sommer 2018 gab es eine Seed-Runde für Evum. Da gab es viele Beteiligungen, beziehungsweise gibt es daneben noch Zusammenarbeiten mit vielen, vielen Automobilzulieferern, nicht nur deutschen, auch italienische habe ich auf der Liste gesehen. Also da ist zumindest die Zulieferindustrie daran interessiert, dass dieses Teil ein Erfolg wird. Das A-Car ist ja jetzt nicht unbedingt ein Verbrauchermodell. Anton, war euch das bisher bekannt?
Ich habe natürlich, surft man halt auf Autobild und überall halt rum. Und ich glaube, auch da schon was davon gehört zu haben, natürlich ein sehr nobles Ziel in Afrika, den Leuten zu helfen, finde ich echt eine coole Idee. Und ein Allrad-Pickup, super. Also natürlich, wenn es auch das Auto irgendwann fertig ist, kann man vielleicht das auch bei uns mal testen. Aber genau, in diesem Nutzfahrzeugbereich sehe ich sehr viele Chancen für Elektroautos. Das ist schon ganz gut und so weit gedacht. Dann kannst du mit den Dingern zum Beispiel in Österreich und Schweiz in den verschneiten Bergen kannst du super dann Sachen von A nach B fahren. Nicht nur in Afrika. Also ich sehe da Zukunft. Muss aber auch da sagen, da müssen wir nur kurz überlegen an das Postauto. Die hatten auch richtig lange Theater und im Endeffekt ist es auch eine LKW-Karosserie mit einem E-Motor. Aber auch das ist nicht so einfach. Auf jeden Fall ein cooles Projekt. Ich glaube, es macht total Sinn. Vor allem dann hast du dann auch nicht nur das Auto da, sondern noch eine Steckdose, wenn du irgendwo mitten im Nirgendwo bist. Frage ist, ob du dann irgendwie, wo steckst du dann deinen LKW an, wenn dann irgendwann der Strom aus ist. Aber auch da werden die Jungs und Mädels bestimmt eine gute Lösung haben.
Ich glaube ja, dass das mit der Steckdose eher so gedacht ist, dass du, wenn du hier als kommunaler Angestellter im Herbst durch die Gegend fahrst und die Bürgersteige vom Laub befreien sollst, dass du dann da deinen Laubbläser ansteckst oder sowas.
Wir hatten noch mal bei Grippen E-Spezial, wo wir auch tatsächlich ein kleines Rennen gemacht haben mit zwei Elektrofahrzeugen, die eben halt für so einen Betrieb gedacht sind. Und es war ganz lustig, ja. Ich glaube, was man sagen muss, 1000 Kilo Zuladung, vielleicht Leute, die sich nicht mit Autos auskennen, das ist schon richtig viel. Dafür, dass das so ein kleiner E-Pickup ist und da kommt natürlich der Elektromotor als Riesenvorteil raus. Du hast halt Drehmoment direkt von unten rum. Du kannst halt einfach mit viel Kraft Sachen von A nach B bringen. Da ist egal, ob das Ding dann 60 PS hat oder 90. Es geht ja auch nicht darum, damit schnell zu fahren, sondern du willst irgendwas rausziehen, wegfahren. Und 1000 Kilo, das ist einfach schon ein vernünftiger Pickup. Man kann sich vorstellen, eine G-Klasse habe ich geschaut, die auch ein richtig großer Wagen. G-Klasse, die aktuelle, kannst du ungefähr 720 Kilo reinladen und dann bist du aber an der Grenze der Belastung.
Elektroautos stehen an dem Ruf, dass sie eine sehr zackige Beschleunigung haben und sehr, sehr schnell auf Touren kommen, solange bis sie dann halt ihr Limit erreicht haben. Ist das was, womit man so einen Autofreund auch begeistern kann?
Also der E-Antrieb an sich ist schon ganz geil, muss man sagen. Also ich bin damals zum ersten Mal, als ich hier außerhalb von München, hat ja Tesla auch ein kleines Gelände, und dann habe ich zum ersten Mal den P90D abgeholt. Und man kannte ja damals schon die ganzen Videos, wie die Leute da beschleunigen, ausflippen. Und ich bin rausgefahren. Ich habe mich vorher dann eingewählt, alles mir eingerichtet im Auto, fahre raus auf die Autobahn, fahre meine 80, schaue mich um und dann denke ich mir, Anton, halt einfach das Lenkrad fest und genieß. Und ich habe Gas gegeben und ich muss schon sagen, das war schon echt geil. Also genau das erste Mal, dieser Antritt ist übelst und man muss halt echt überlegen, wie viel Aufwand und technischen Aufwand man leistet, um diese Leistungsdaten hinzukriegen, zumindest bei der Beschleunigung. Weil du hast Drehmoment von Anfang an. Bei einem normalen Verbrennermotor, das muss ich erstmal aufbauen mit den Umdrehungen. Und das ist halt bei so heftigen Autos, beim Porsche, beim Tesla, ist das schon ganz nice. Bei normalen Elektroautos ist es wiederum natürlich nicht so krass. Im Vergleich ist es immer noch lustig, weil man mit so einem kleinen VW E-Up oder einem Renault Zoe, vor allem in der Innenstadt, 0 auf 50, bist du schneller als alle anderen. Da kann ein Typ mit einer Corvette kommen, da kann ein Typ mit einem Porsche 911 kommen. Das ist erstmal egal. Auf dieser kurzen Strecke ist alles super. Darüber hinaus, ab 100 km/h, dann geht's los. Dann wird es für den Elektromotor doof. Und wenn du darüber hin noch weiter gehst und auf unsere deutschen Autobahngeschwindigkeiten dich bewegst, dann fangen die Dinger natürlich an, richtig Strom zu saugen. Und dann geht deine Nadel ganz krass nach links. Aber auch das kenne ich natürlich auch von einem V8 Biturbo, da ist es genauso.
Ja, schauen wir mal weiter. Ich habe noch zwei Startups auf dem Zettel, die mit starker Münchner Beteiligung an E-Autos bauen. Beides chinesische Unternehmen eigentlich. Schauen wir mal kurz zu Byton, eine 2017 gegründete Marke der chinesischen Future Mobility Corporation mit Sitz in Nanjing. Mitgründer und CEO ist Carsten Breitfeld, ein ehemaliger BMW-Manager. Der hat bei BMW lange Zeit mit den E-Autos zu tun gehabt und ist dann wohl irgendwann auf die gekommen, dass er es alleine besser kann. Hat sich dann Unterstützung in China geholt. Das Unternehmen hat Standorte in Santa Clara in Kalifornien und auch hier in München. Genauer gesagt in Ismaning, und dort werden mit 70 Mitarbeitern die Fahrzeuge designt. Byton zielt auf das Premium-Segment ab. Die haben 2018 auf der CES in Las Vegas einen SUV vorgestellt. Der soll angeblich 400 Kilometer weit kommen. Die wären theoretisch auch schon in der Produktion, aber hier, again, Corona. Die Vorserie musste mit einem Produktionsstopp belegt werden, zum einen wegen Corona und zum anderen, weil das Startup mit Finanzproblemen zu kämpfen hatte. Die konnten wohl kurzzeitig ihre Zulieferer nicht bezahlen. Zu den Investoren gehören unter anderem der Staatskonzern FAW und die regionale Regierung von Nanjing selbst. Dazu gibt es noch ein paar Geldgeber aus den USA und Japan. Die haben jetzt natürlich den Vorteil, dass sie mit der Finanzkraft der chinesischen Regierung im Rücken da sehr viel schneller arbeiten können als jetzt so ein Sono oder ein Evum. Für die ist jetzt eben eine neue Finanzierungsrunde geplant und der Betrieb soll im September im Werk wieder aufgenommen werden, wird zumindest in chinesischen Medien berichtet. Habt ihr Erfahrung mit so chinesischen E-Fahrzeugen?
Ja, mit dem nächsten. Mit beiden selber habe ich noch keine Erfahrung.
Auch hier noch kein Serienfahrzeug, ne?
Genau, also auch da, obwohl es nicht ein kleines Startup ist, sondern schon was Größeres, die tun sich natürlich auch schwer, aber ich glaube, das liegt tatsächlich jetzt einfach an den Umständen. Vom Konzept her, ich freue mich drauf, wenn die ersten Autos dann dastehen, weil man muss sich mal überlegen, vor 10 Jahren, als die ersten chinesischen Autos hier angekommen sind in Deutschland, haben wir alle noch gelacht, weil da gab es so Crashtests und dann haben sich die Autos verbogen wie eine Ziehharmonie. Klar, aber die haben in 10 Jahren so krasse Sprünge gemacht, so viel Wissen sich geholt, eingekauft und ja, können einfach was. Ja, alle Autos, die von dort herkommen, bin ich mal gespannt. Zu Byton selber habe ich keine Ahnung momentan, aber ich kann nur das Beispiel nennen von Volvo, die von Geely aufgekauft wurden und jetzt sind die Dinger wieder da. Haben wir nächste Woche jetzt auf dem Hof stehen den Polestar. Polestar 2, das ist von Volvo jetzt eine eigene Elektromarke, die nur existiert, weil auch Volvo da gekauft wurde. Design immer noch schwedisch, Technik chinesisch wahrscheinlich und trotzdem schon sehr geil, also cool.
Ja, du hast ja schon gesagt, die nächsten kennst du, dann reden wir doch gleich über NIO, der zweite chinesische Hersteller, die gibt es seit 2014 und werden in der Presse schon seit ziemlich langer Zeit als der Tesla-Rivale schlechthin gehandelt. Auch hier sind Münchner mit beteiligt, mit 120 Mitarbeitern wird hier in der Stadt Design und auch die Marke weiterentwickelt. Gegründet wurde NIO von William Li, dem Vorstandsvorsitzenden der chinesischsprachigen Autozeitschrift BitAuto, also quasi ein Kollege von dir. Die haben auch schon mehrere Modelle, einen Sportwagen und 2 SUVs konnte ich finden. Die waren finanziert, muss man sagen, durch Tencent, Baidu, Lenovo und andere Unternehmen aus China, Singapur und den USA, sind im August 2018 an die Börse gegangen und da gab es erst, letzte Woche müsste es gewesen sein, wurden wieder Aktien ausgegeben. Also das ist eigentlich das, was man sich als Startup wünscht, so eine Geschichte. Wir sind auf dem Markt und ich glaube, da kannst du uns jetzt wirklich mal ordentlich was erzählen, oder?
Ja, tatsächlich, NIO ist endlich mal ein Fahrzeug, was man auch anfassen konnte. Wir haben auch den Sportwagen, wie du ihn süß genannt hast, auch schon vor der Linse gehabt und auch das SUV. Ich kann ja mal ausholen, 2017 war das, da hatten wir den EP9, also EP9 da. Da sind wir extra nach England gefahren und dort konnte man das Auto fahren. Und zwar ist es einfach, ja, ein Rennwagen mit 1360 PS. Und wenn man überlegt, was ich vorhin erzählt habe, wenn du beim Tesla, was ungefähr, ja, zusammengerechnet, oftmals schreibt man irgendwas von 700 PS, das stimmt aber nicht so ganz, es sind so eher 500. 1360 PS, das ist einfach nur heftig. Und du kannst ja sofort diese Kraft abrufen. Also die hatten da, man kann ja das mal bei YouTube nochmal nachschauen, bei Grip und der EP9. Das Auto hat einen eigenen Pulsmesser gehabt, um zu gucken, ob der Fahrer überhaupt noch klarkommt. Und um es einmal krass zu sagen, bei krasser Rennbelastung hat das Auto eine Reichweite von 20 Kilometern gehabt. Und bei normalem, wenn man es normal behandelt, eigentlich 400. Und das ist halt das Krasse, ne? In 20 Kilometern Auto leergepresst und die Akkus, schwere 600 Kilo Akkus, die werden nicht geladen, die werden ausgetauscht. Die werden ausgebaut aus den Seitenteilen raus. Das dauert irgendwie ewig. Da müssen alle paar Runden, musst du halt die 600 Kilo Akkus rausnehmen, andere rein. Deswegen kostet es auch irgendwie weit über 1 Million und du brauchst irgendwie noch ein kleines Rennteam, das sich einfach nur darum kümmert, deine Reifen und deine Akkus zu wechseln.
Ja, das klingt nach dem idealen Auto für Familie Müller aus der Vorstadt.
Familie Müller kann aber auch bei NIO einkaufen. Da hatten wir den ES8 und ich habe echt gestaunt. Ich dachte, hä? Weil man kannte das Auto immer aus dem Internet. Auf einmal steht da ein SUV, mit, was haben wir gesagt, 643 PS. Kann man auch nochmal online nachschauen, haben wir getestet gegen das Model X passend. Kostet tatsächlich nur die Hälfte, geht irgendwie bei 70.000 Euro los. Hat dann eben anscheinend auch 640 PS für ein riesen SUV. Wahnsinn. Und auch da haben wir so ein bisschen das Auto getestet. Es war ganz lustig, weil das Auto ist gekommen und es konnte aber auch nur Chinesisch. Da waren, ich glaube, noch drei Begleiter dabei aus München und halt auch noch ein Übersetzer extra, damit man halt das Auto bedienen kann. Ist ja auch klar. Wir sind ja froh, dass wir als überhaupt als erste Sendung in Europa das Auto testen durften. Und ich finde auch da so einzelne kleine Gimmicks voll geil gemacht. Du hast dann den so ein eigenes Alexa gehabt, so ein chinesisches. Da ist so ein kleiner Ball mit so zwei kleinen Augen, voll süß. Und wenn du den halt ansprichst, dann dreht er sich zu dir rum, zum Fahrer oder zum Beifahrer und beantwortet dir deine Fragen und du kannst halt das Auto bedienen, Klima und was auch immer. Wie gesagt, leider erstmal nur auf Chinesisch, aber das kriegen die bestimmt auch noch hin. Ja, da ist eigentlich im Gegensatz zu Tesla, der, ich glaube, das Doppelte gekostet hat, war der NIO eigentlich besser. Der hat besser beschleunigt, das Auto ist gut verarbeitet. Crashtest muss man natürlich sehen, aber da ist auch der Elon auch nicht so ganz weit vorne. Und auch da haben sie verschiedene Techniken, wie man es macht. Also das ist nämlich der Vorteil bei Tesla. Die haben schon überall ihre Supercharger verteilt. Und da sagt Matthias ganz richtig im Beitrag, ja, du bezahlst halt bei Tesla nicht nur das Auto, sondern auch das Netzwerk, was schon da ist. Und da kannst du das Auto tatsächlich in 30 Minuten aufladen. Und das ist schon okay. Man sagt ja immer, ja, an eine Tankstelle gehst du, du tankst, du gehst rein, du trinkst vielleicht noch einen Kaffee. Da hängst du auch eine halbe Stunde ab. Nein, also wenn ich von München nach Hamburg fahre, hänge ich nicht eine halbe Stunde an der Tankstelle ab, sondern ich will so schnell wie möglich weiter. Aber 30 Minuten sind verdreht. Und da ist dann der Nachteil vom NIO. Natürlich haben die nicht so ein Netzwerk an Superchargern. Die haben aber viele coole Ideen. Also ich hab jetzt geschaut, mit einer normalen Wallbox, gut, dauert das 22 Stunden, um ihn zu laden. Aber auch da haben sie in China mittlerweile ein Battery Swap, nennt man das. Man tauscht einfach die Akkus aus. Man zieht die einfach raus. Wie bei dem Rennwagen auch. Kriegst einen neuen Akku rein, der ist schon geladen. Natürlich ist das auch von der Infrastruktur noch ein bisschen krasser. Da musst du eigentlich hier und da halt so eine kleine Werkstatt dir anbieten oder sowas, um dann die Dinge auszutauschen. Fand ich aber schon immer gut. Wieso müssen wir denn die Dinger laden? Wieso können wir einfach nicht den Akku tauschen? Auch wenn das Ding 600 Kilo wiegt, kannst du ja trotzdem irgendwie da etwas aufbauen, so wie ein Supercharger auch, dass man die tauscht. Und dann ist es nämlich direkt vorbei mit den Nachteilen vom Elektroauto. Dann hat es eigentlich nur noch Vorteile. Es ist schneller, es ist leiser, es ist ja eigentlich ja eine coole Idee, aber alles noch sehr weit weg von uns, glaube ich.
Ja, aber schön, dass du das Thema Laden ansprichst, denn da wollten wir uns auch noch genauer anschauen, die Ladeinfrastruktur, weil das ist ja kein Geheimnis für die Akzeptanz der Elektromobilität und dann der hapert es ja nach wie vor ein bisschen, ist das eben kritisch. Solange die Leute mit ihrer Reichweitenangst dieses Auto kaufen müssten, werden sie es eher unwahrscheinlich tun. Mal so ein paar Zahlen, um nochmal tief ins Thema reinzukommen. München ist derzeit deutschlandweit Vorreiter, was Ladepunkte angeht. In der Stadt gibt es 1100 Ladepunkte. Das sind eben so viele, wie keine andere deutsche Stadt hat. Zum Vergleich, in München gibt es ungefähr 180 Tankstellen. Wenn man davon ausgeht, dass sie durchschnittlich 6 Zapfsäulen haben, dazu lässt sich leider keine genauere Angabe finden, dann hätten wir in der Stadt 1080 Zapfsäulen im Vergleich zu 1100 Ladepunkten. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt beeindruckend klingt oder nicht, weil du darfst auf der anderen Seite natürlich nicht vergessen, dass du mit so einem E-Auto mit der kürzeren Reichweite öfter laden musst. Dann dauert das Laden auch noch länger. Du brauchst also auch deutlich mehr Ladepunkte als Zapfsäulen, um so viele Autos dann auch wirklich am Fahren zu halten. Die Probleme sind also Ladegeschwindigkeit und Verfügbarkeit. Da gibt es in München auch ein paar Startups, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ganz prominent ChargeX, die waren nämlich gerade in der Höhle der Löwen. Dort haben sie zwar leider kein Investment abstauben können, dazu vielleicht gleich mehr. Zuerst mal, was machen die? Das Startup wurde 2017 gegründet von Michael Masnitzer, Tobias Wagner und Johannes Engeln. Und die entwickeln eine Lösung, die das Laden mehrerer Elektroautos an einem Anschluss ermöglicht. Sie legen dabei den Fokus auf den langen Ladezeitraum, also wenn man eben zu Hause ist mit dem Auto oder eben auch in der Arbeit. Du hattest ja schon gesagt, dass immer mehr Arbeitgeber das anbieten. Und wenn man dann eben die 8 Stunden, die man im Büro sitzt, das Auto laden kann, dann ist es durchaus eine ganz gute Lösung. Sie haben dafür einen intelligenten Ladealgorithmus entwickelt, der nutzt die individuellen Mobilitätsdaten der Elektroautos, um die dann so zeitversetzt und bedarfsorientiert aufzuladen. Also sagen wir mal, das Auto vom Kollegen Meier, der schon um 4 geht, während ich bis 6 im Büro bleibe, seins wird halt zuerst geladen. Genau, und Ende 2018 haben sie eine Seed-Runde abgeschlossen. Sie haben dann eine 6-stellige Startfinanzierung durch das Buy-Startup-Netzwerk einsammeln können und waren jetzt eben, wie schon gesagt, in der Höhle der Löwen, haben dort aber kein Investment Management bekommen. Grund war sowohl für Nico Rosberg als auch Carsten Maschmeyer, die sich ja eigentlich ganz begeistert gezeigt haben von der Lösung, das Problem, dass sie ihr Patent dafür noch nicht haben. Und für einen Investor ist es natürlich ein gewisses Problem. Solange das Patent nicht da ist, ist das eine unsichere Investition, weil dann jederzeit jemand daherkommen kann und dir deinen Drive klauen kann. Hattest du schon mal das Vergnügen, in München ein Elektroauto laden zu müssen?
Gott sei Dank nicht. Also ich kann ja einmal kurz auf ChargeX, also nur auf ihr kurzes Problem eingehen. Das dachte ich nämlich auch, Patent noch nicht da. Und als ich mir das angeschaut habe, kam mir das schon recht bekannt vor. Weil was machen die Autohersteller als nächstes? Die versuchen natürlich, dass jetzt die Autos untereinander kommunizieren. Es wird eine eigene Sprache gefunden. Und auch da wird mit Sicherheit das ein Teil davon sein, dass man dann weiß, aha, da hinten die Raststätte so und so brauche ich gar nicht mehr anzufahren, weil ich weiß, da stehen schon 4 Autos an der Ladesäule. Ich weiß sogar, dass der eine noch eine halbe Stunde braucht, der andere da noch 7 Stunden steht und der dritte das Auto seit 3 Tagen nicht bewegt hat. Also ich glaube, das wird auch kommen. Als Idee ist es ganz gut. Natürlich kannst du das intelligenter leisten und eben dann dieses Problem umschiffen. Das ist nämlich, dass man nämlich, klar, du brauchst viele Ladesäulen und du musst auch bedenken, dass die Leute da nicht 10 Minuten stehen, sondern in der Regel länger. Ladestation in München. Wir haben immer wieder, wenn wir ein Elektroauto da haben, was damit vorhaben, ist das erste Ding immer, wo stecken wir es an? Weil wir haben zum Beispiel im Büro nicht unbedingt eine Steckdose, beziehungsweise die Tiefgarage wird gerade umgebaut. Und an den öffentlichen Ladesäulen bist du mitunter etwas überfragt, weil die werden von Hinz und Kunz betrieben. Dann brauchst du irgendwelche Karten hier und da. Ich meine, gut, okay, solange ich an den SWM-Ladestellen hingehe, müsste eigentlich alles passen. Ich habe die App, dies, das. Aber es gibt auch jede Menge andere Ladestationen, wo es kompliziert wird, wo es auch mitunter auch richtig teuer wird. Ja, laden nicht so einfach, wie man denkt. Also die Navis in den höherpreisigen Autos und so haben das schon alles inklu und man kann sich so ein bisschen darauf verlassen. Ja, in so einem Kleinwagen und so, wo du ein bisschen spontan fahren willst und so, will ich da noch nachladen? Das ist vielleicht nicht so einfach.
Und wie wir auch schon, haben wir auch schon immer gesprochen, andere Probleme ist ja eben auch die Zeit. Auch dazu können wir nochmal auf München schauen. Die meisten Ladestationen, die man hier in der Stadt findet, haben 22 kW, da dauert das Laden circa 2 Stunden. Schnellladesäulen gibt es nur ganz, ganz wenig. Die SWM will in diesem Jahr auf ganze 18 kommen, wenn sie alle aufstellen können, die sie geplant haben. Mit denen geht es dann, so heißen der Schnellladesäulen, je nach kW-Zahl deutlich schneller. E.ON hat auf seiner Webseite oder in den Tiefen seiner Webseite vorgerechnet, dass man bei einer Ladeleistung von 450 kW damit rechnen kann, nicht länger zu stehen als an einer Zapfsäule. Aber ich wüsste nicht, dass es schon solche Ladesäulen irgendwo bei uns geben würde.
Ja, und auch nicht die Autos. Also der Porsche Taycan, ich hoffe, ich spreche es diesmal richtig aus, sonst können mich die Porsche-Leute nochmal anrufen. Aber der wirbt ja damit, dass die das krasse 800-Volt-System haben und die können mit bis zu 270 kW laden. Also das ist dort noch nicht das, was angeboten wird. Damit bist du tatsächlich in 25 Minuten bei diesen 80%. Man sagt ja immer von 5% auf 80%. Dementsprechend ist das vielleicht was für die Zukunft, aber wenn du dir gerade in München überlegst, wie viele Leute fahren, also wenn sich Leute so ein Auto leisten können oder ein E-SUV, ein Audi e-tron oder sowas, dann hier in München. Und dann sind es mehr als 18 Leute. Also ich glaube, das ist noch alles schön gerechnet. Du brauchst halt diese Schnellladestationen, sind ganz geil für lange Strecken. Dann ist es auf einmal realistisch, dass ich tatsächlich von München nach Hamburg fahre.
Ja, da hat sich ein Münchner Startup auch was ganz Interessantes ausgedacht. Unter dem Namen Jolt hat ein 10-köpfiges Team seit 2018 an eben einem Schnelllader gearbeitet, der allerdings ein bisschen anders funktioniert, denn anstatt dieses Ladegerät an eine irgendwie geartete Stromleitung anzuschließen, für die man eventuell erstmal den Boden aufreißen muss und dann passiert 2 Monate nichts und dann wird ein Kabel verlegt, sind das im Endeffekt riesige Powerbanks, die man aufstellen kann. Die sind gedacht für maximal 10 Ladungen. Dann wird die Batterie ausgetauscht. Jolt hat da ein Ladecenter quasi in München eingerichtet, wo dann diese Batterien hingebracht werden. Dort werden sie schnell gecharged. Und in der gleichen Zeit, während man halt die Leere holt, wird gleich eine neue eingefügt. Und dank dem Internet of Things weiß man natürlich auch rechtzeitig, wenn die zur Neige gehen. Was ich da noch ganz spannend finde, dadurch, dass die in diesem Ladezentrum stehen, diese Batterien, können die zum einen dann geladen werden, wenn der Strom billig ist, zum Beispiel, weil wir gerade viel Sonne oder viel Wind haben und der Ökostrom reindrückt. Und zum anderen können diese Batterien im Ladecenter auch als Speicher im Stromnetz funktionieren, um die Netzstabilität zu erhöhen, weil der Strom ist da und wenn er gerade nicht gebraucht wird, kann er da wieder rausfließen. Das ist jetzt nicht der Riesenbeitrag, um diese Speicherlücke zu schließen, die wir bei den erneuerbaren Energien haben, aber auch ein kleiner Beitrag dazu. Finanzierungstechnisch sieht es bei Joel zurzeit aber noch nicht so toll aus. Sie sind nach wie vor auf der Suche nach Investoren. Da hat ihnen Corona jetzt auch nicht so viel in die Karten gespielt.
Das ist eine gute Idee. Vor allem, wenn du halt irgendwo im Nirgendwo so eine Ladesäule aufstellen willst, irgendwo mitten im schönen Bayern, wo du eben, wie du schon sagst, nicht in 10 Kilometer Kabel verlegen willst, sondern ist das vielleicht eine Lösung.
Also das, was Joyt macht, das sehe ich auch noch so ein bisschen als Brückentechnologie. Solange wie halt es dauert, so ein ordentliches Ladesystem, flächendeckende Ladesäulensystem aufzubauen und es dauert eben, die Dinger dahin zu stellen, kann man mit diesen schneller aufgebauten Dingern von Joyt, glaube ich, ganz gut so eine Zwischenlösung schaffen.
Ja, man kann ja vielleicht ein paar Ideen verknüpfen. Wenn, vielleicht hast du das gesehen, VW hat so, ist auch noch nicht serienreif und so, aber VW ist noch eine Stufe weitergegangen. Die fahren dir den Akku bis vor das Auto. Die machen in der Tiefgarage, hast du dann am Ende eine Armada von kleinen Fahrrobotern, die haben alle einen Akku drauf und die fahren dann zu deinem Auto, während du einkaufen gehst und so und schließen sich an, flupp, und laden dein Auto auf. Und ich glaube, so Ideen müssen weiterentwickelt werden und halt eben verknüpft werden, weil tatsächlich, bis sich die Politik bewegt oder ja, bis eben dann eben die krassen Ladesäulen da überall installiert sind, kommen wir mit diesen kleinen Lösungen ganz gut rum. Das macht es ja komfortabler. Stell dir mal vor, du fährst einkaufen, stellst dein Auto in die Tiefgarage ab, hast irgendwie 80%, hast auch nicht drauf geachtet, ist auch egal eigentlich, aber du kommst zurück und das Auto ist so ein bisschen, ein paar Prozent hat es gewonnen, einfach so. Und so kommst du durch den Tag.
Was wäre, wenn wir gar keine Ladesäulen mehr brauchen? Denn das letzte Startup, das ich dir jetzt noch kurz näher bringen möchte, Magment, die haben sich da was ganz was Spannendes ausgedacht, finde ich. Magment wurde gegründet 2015 von Mauricio Esguerra und Ralf Lucke und die produzieren magnetischen Beton für induktive Anwendungen. Heißt im Endeffekt, wenn du auf so einer Parkfläche, die mit diesem Beton gebaut wurde, parkst, kann dein E-Auto so geladen werden wie dein Handy in der Ladeschale, ohne dass du irgendwas anstecken musst. Das ist die Vision, daran arbeiten sie. Sie zielen damit nicht nur auf Autos und Scooter, wo auch schon erste Testanlagen auf dem Markt sind, sondern ihnen geht es auch um Industrieroboter und Gabelstapler und solche Dinge, die in Lagerhallen elektrisch unterwegs sind. Da ist die Idee, dass die einfach diese Lagerhalle auf einer Fläche aus diesem Beton steht. Das heißt, solange dieser Gabelstapler, dieser elektrische Gabelstapler in dieser Lagerhalle hin und her fährt, wird er während er fährt gleichzeitig geladen. Sie sagen selbst, oder laut eigener Aussage, schaffen sie es beim Laden die gleichen Wirkungsgrade zu erzielen wie mit dem Kabel. Die liegen zwischen 90% und 94% der genutzten Energie, die dann auch im Fahrzeug ankommt. Und ich kann mich erinnern, ist auch wahrscheinlich schon wieder 10 Jahre her, dass ich das in irgendwelchen Galileo-Beiträgen oder so gesehen habe. Da gab es ja schon die Idee von der induktiven Autobahn, die Autos während dem Fahren lädt. Mit der Technologie wäre es theoretisch möglich. Ob das auf die Größen von Autobahnen hochskalierbar ist, wird sich wahrscheinlich noch testen lassen müssen. Zurzeit ist Magment auf der Suche nach Investoren, vor allem für die Vermarktung. Ansonsten geht es ihnen eigentlich ganz gut, weil sie mit Partnern aus der Betonbranche eng zusammenarbeiten. Und da bin ich auch ganz gespannt, was da rauskommt.
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es halt ziemlich teuer ist, diesen Beton zu produzieren. Wenn du überlegst, einfach nur 1 Kilometer Autobahn, kannst du ja mal googeln, ich weiß nicht, was kostet 1 Kilometer Autobahn?
1 Kilometer Autobahn im Schnitt rund 10 Millionen Euro.
Also 1 Kilometer Autobahn kostet so schon 10 Millionen Euro mit den ganzen Abläufen, bla bla bla. Und dann kommt noch dieser Beton. Ich glaube, das ist eine ganz große Kostenfrage einfach. Als Idee finde ich gut und ich glaube, man kann ja damit klein anfangen. Du kannst ja einfach nur bei dir vor der Haustür deinen Eingang einfach erstmal damit betonieren und sparst dir damit ständig mit diesem Kabel rumzumachen, was tatsächlich ja auch ein Komfortproblem ist. Wenn du auch verschiedene Stecker hast, dann hast du einen ganzen Kofferraum mit verschiedenen Kabeln.
Ja, Schauen wir nochmal zurück, fassen wir nochmal zusammen. Also wir haben gesehen, es tut sich viel in dem E-Mobility-Bereich, gerade hier in München. Wir haben jetzt auch hier nur die Oberfläche angekratzt. Es gibt noch zahlreiche weitere Startups, die sich gerade im Ladebereich aufmachen, Lösungen zu finden, auch um das Problem mit den verschiedenen Karten etc. zu lösen, das du angesprochen hast. Wir haben verschiedene Startups, die an Motoren arbeiten, die bessere Leistungen bringen sollen. Auch im Batteriebereich wird hier noch viel gemacht und geforscht, dass Batterien effizienter sind, schneller geladen werden können, länger halten. Während wir hier jetzt in unserer, ich sag's mal, Startup-Bubble schon alle ganz begeistert sind, hast du uns jetzt noch mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und gesagt, solange da nichts in Serie ist, ist das alles nur eine schöne Idee.
Ich hasse dieses Schwarzmalen immer, aber... Es ist dann am Ende des Tages. Es ist nicht so einfach, ein Auto zu entwickeln. Und aber alle diese Ideen, die ich hier aus München gehört habe, sind ja eigentlich alle cool und toll. Die Autos, die Ladeideen, alles, was dazu gehört, wünsche ich allen viel Erfolg. Und man muss da, glaube ich, einen ziemlich langen Atem haben, um eben, ja, gerade in Deutschland hier gegen uns gaskranke Leute auch ein bisschen dagegen anzukommen. Aber auch wir haben es mittlerweile verstanden. Also, und selbst in unserem crazy Bereich ist das Thema E-Mobility nicht mehr so ein Downer. Es finden es schon lustig, es ist schon cool. Und ja, wenn dann nächste Woche der Polestar 2 kommt, dann freue ich mich schon drauf. Dann schnappe ich mir den und fahre damit mal eine Runde in Obi. Habe ich Bock drauf.
Ich schlage einfach mal vor, Anton, dass wir uns in 2 Jahren nochmal zusammensetzen und einfach mal schauen, was aus den Startups, die wir uns heute angeschaut haben, geworden ist. Ob ihr die dann alle schon testgefahren seid oder nicht.
Oh ja.
Ja, dann bedanke ich mich, dass du da warst und dein Wissen und deine Weisheit mit uns geteilt hast und uns da ein bisschen Einblicke gegeben hast. Ihr hört uns, also mit uns meine ich jetzt Helen und mich, wieder in 2 Wochen. Mal schauen, mit welchem Thema wir euch dann verabschieden. Ich sag Servus und Anton, lasse dir das letzte Wort.
Ja, danke, hat mich gefreut, gerne wieder. Und allen Beteiligten hier in München in der Startup-Szene weiterhin Gas geben. Also wir haben alle Bock drauf auf die nächsten Produkte und Innovationen.